Die heutige Episode wird präsentiert von Toast Hawaii. Toast Hawaii ist ein wöchentliches Talkformat mit Bettina Rust und prominenten und interessanten Gästen. 40 bis 50 Minuten lang, snackable, tiefgründig, lehrreich und lustig. Wir lernen Menschen kennen wie Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Dunja Hayali oder Ulrich Mattes. Und zwar übers Essen. Was sind ihre Lieblingsspeisen, Süßigkeitenverstecke, Familienrezepte oder der Inhalt des Tiefkühlfachs? Denn unser Essverhalten ist wie ein DNA-Strang mit wunderbaren persönlichen Informationen und Erinnerungen. Und wenn sie jemand entlocken kann, dann ist es Bettina Rust, Toast Hawaii. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit einem Jahresrückblicks-Special einer journalistischen Einordnung des Jahres. Das kann man von uns verlangen. Und weil ich den journalistischen Aspekt ja immer nur bedingt mitbringe, habe ich mir jemanden gesucht, auf den ich mich verlassen kann, was das angeht. Er ist schon zu Gast gewesen. Ich war schon bei ihm zu Gast und zwar auf der Pioneer One. Er ist der Chefredakteur von The Pioneer. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit finden. Herzlich willkommen, Michael Brücker.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Micky.
Wir sitzen hier am Ende des Jahres gemütlich, dass wir ein Bier trinken, das darf man erwähnen, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, man sollte sogar.
Ja, vor allen Dingen nach diesem Jahr, da sollte man mehr als nur ein Bier trinken. Wir sitzen in einer gemütlichen Jahresendstimmung zusammen. Mit welchem Gefühl blickst du auf das Jahr 2020?
Völlig geschafft, du. Das ist das intensivste Jahr meines Lebens gewesen. Und das lag natürlich vor allem an Gabor Steingart.
Das glaube ich gern. Ja, der Mann hat euch vieles zugebootet. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr nicht weniger werden.
Aber es liegt auch an der Art und Weise, eben dann doch neu anzufangen und ein Startup zu machen. Junge, Junge, ist das viel Arbeit.
Ihr verschwindet ja mit The Pioneer, beziehungsweise halt eben auch mit dem viel gehörten Podcast Steingarts Morning Briefing, im nächsten Jahr hinter der Paywall. Kurzer Blick in die Küche. Ist das eine gute Idee, dass Journalismus bezahlpflichtig ist?
Ich finde, es ist die einzig gute Idee, die der digitale Journalismus mit sich gebracht hat in den letzten Monaten, ist, dass zusehends die Menschen, Verleger, Geschäftsführer, Chefredakteure der Meinung sind, Journalismus muss ein Preisschild haben dürfen. Wie sollen wir sonst überleben? Wer sollte uns sonst dieses Bierchen hier finanzieren, Micky, wenn niemand für unsere Produkte bezahlen würde? Sponsoren haben wir ja.
Wollen wir ja nicht. Das ist absolut wichtig. Ja, auch wir sind sehr dankbar für Sponsoren. Bevor wir gleich in die Schlagzeile des Jahres einsteigen noch, wird es so kommen, dass momentan sind Informationen ja überall frei verfügbar, allerdings auch Informationen, die halt eben nicht belastbar sind, unseriöse Quellen. Wird Information in ein paar Jahren, Journalismus, zertifizierte News, wird es etwas sein, was Arm und Reich auch trennen wird? Weil nur reiche Leute sich glaubhafte Quellen werden leisten können?
Jetzt würde man als Intendant des öffentlichen rechtlichen Rundfunks natürlich sofort sagen, warum denn? Wir werden doch immer da bleiben und die Bastion des demokratischen Journalismus für alle verfügbar machen. Es stimmt natürlich in Teilen, der öffentlich rechtliche Rundfunk ist ja da, aber du hast völlig recht. Journalismus wird quer durch die Bank von lokal bis national bis überregional Geld kosten und natürlich werden Menschen in ihrem Mediaset, da gehört ein Podcast rein, da gehört aber wahrscheinlich auch ein Netflix-Abo rein, da gehört aber eben aus meiner Sicht auch ein Medienangebot rein, werden sich überlegen müssen, wofür sie Geld ausgeben und natürlich die unteren Einkommensschichten sich nicht die Medienangebote in der Diversifizierung leisten können, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Insofern ist das ein großes Thema. Auch zugleich wollen wir als Privatmedien natürlich keine staatliche Unterstützung haben. Das ist das Letzte, was wir wollen.
Ja.
Insofern ist das echt ein Wunderpunkt, den du da ansprichst. Aber der Jörg Schönborn, man kennt ihn von der ARD, von den Zahlenkolonnen, die er gerne nach einer Wahl präsentiert, hat ja mal gesagt, das öffentlich-rechtliche, das GEZ-Modell sei eine Demokratieabgabe. Ich finde eigentlich ein Paid-Abo bei einer guten deutschen Medium ist auch eine Demokratieabgabe.
Die Schlagzeile des Jahres.
Ist für mich wahrscheinlich, Joe Biden gewinnt die US-Wahl. Donald Trump hat ein bisschen länger gebraucht, um diese Schlagzeile für sich zu verinnerlichen. Wahrscheinlich, Stand jetzt, wo wir gerade reden, ist er immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass es stimmt. Ist es auch für dich die Schlagzeile des Jahres?
Absolut. Das war das Ereignis, das politische Ereignis des Jahres. Die Pandemie hat uns natürlich mehr beschäftigt. Aber das wichtigste Ereignis wahrscheinlich ist diese Wahl gewesen, auch weil sie dann doch irgendwie überraschend war. Dieser, ich sag mal, etwas salopp alte Tattergreis von den Demokraten Demokraten, der sich irgendwie überraschend durchgesetzt hat, obwohl es viel spannendere Kandidaten gab, gewinnt am Ende doch noch relativ klar. Ist eine Überraschung. Es ist auch eine Erleichterung für den Umgang miteinander in einem unglaublichen Krisenjahr. Und insofern ist er für mich auch der Gewinner des Jahres. Absolut.
Tata Greis, er ist doch immer so dynamisch überall in die Arenen rein. So.
Ich meine nicht dieses Instagram-Giffy, wo er sich seine geile Sonnenbrille aufzieht. Das ist wirklich dynamisch ist wirklich und sehr gut. Cool.
Ja.
Aber es ist auch der einzige Moment, wo er wirklich dynamisch daherkommt.
Mit beiden setzt ja jetzt schon erkennbar einen Entspannungskurs ein. Er macht es meines Erachtens auch gut. Also mit Kamala Harris hat er ja schon einer seiner größten Kritikerinnen ins Team nicht nur aufgenommen, sondern sie ja schon zu so einer Art Schattenpräsidentin gemacht. Dann Pete Buttigieg soll Verkehrsminister werden. Dann wird überall gejubelt, weil jetzt auch endlich ein schwarzer Verteidigungsminister wird, was meines Erachtens ein bisschen für zu viel Begeisterung gesorgt hat. Naja gut, also nur, dass der jetzt schwarz ist, ist ja jetzt an sich auch noch keine sensationelle Meldung. Fand ich etwas befremdlich, um ehrlich zu sein. Was wir aber natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass halt eben, ich glaube, unterm Strich sind es 75 Millionen Menschen derzeit, die Donald Trump gewählt haben. Die gehen ja auch nicht weg.
Nee, im Gegenteil. Ich habe die große Sorge, dass sie sich in ihren Schützengräben richtig nochmal eingraben, einbuddeln und jetzt erst recht 4 Jahre lang gegen das vorgehen, was da in Washington passiert. Trotzdem macht es Biden richtig. Was mir jetzt noch fehlt, ist eigentlich einer aus dem Lager. Hol dir jetzt einen Republikaner, hol dir einen harten Konservativen. Er war ja sehr eng befreundet, nicht mit Dick Cheney, sondern John McCain,
ja.
Genau. Es gibt ja immer Brücken zwischen Republikanern und Demokraten, meistens über spannende
Persönlichkeiten. Es gab sie immer.
Über spannende Persönlichkeiten meistens. Und wenn er da das hinten auch noch hinkriegt, ja, ein harter, tougher, schwarzer General, auch eine Kamala Harris, auch John Kerry als Klimaschutzbeauftragter, alles gut und richtig. Er bringt so richtig alle an einen Tisch, bevor sich die Demokraten selbst zerfleischen. Jetzt fehlt mir einer, der richtig im gegnerischen Lager fischt und dort auch vielleicht ein paar der Vernünftigen zurückholt und Donald Trump vergessen macht. Weil jetzt muss ja die Aufgabe sein, die vernunftgeprägten Republikaner, gerade weil sie die Mehrheit im Senat haben, für gemeinsame politische Entscheidungen ins Boot zu holen. Und wenn er das hinkriegt, das kann er eben nicht nur selbst. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was in seinem Team. Dann hat sich's gelohnt.
Ja, und es sind jetzt, glaube ich, die nächsten 2 Jahre werden, glaube ich, wichtig, was das angeht.
Richtig.
Denn dann beginnt schon das nächste Präsidentschaftsrennen. Und dann gilt es, denn es ist nicht einfach. Denn von diesen 75 Millionen Trump-Wählern, da werden einige bleiben. Die Frage ist jetzt halt nur, tritt Trump wieder an?
Ja, du, also das Geld scheint er jetzt schon zu sammeln. Interessante Geschichte neulich in der New York Times. Er hat sehr viel Geld gesammelt für den Wahlkampf und dieses Geld darf er offenbar verwenden, auch für einen künftigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, das Geld ist noch gar nicht ausgegeben. Der kann das richtig schön aufs Konto legen und in 4 Jahren wieder verwenden. Deswegen muss doch die Strategie der Demokraten sein, wir müssen ihn vergessen machen und deswegen auch die vernunftgeprägten Republikaner rüberholen und auch die Politik, die Republikaner gemacht haben für den Rust Belt, für die Fabrikarbeiter, für die Industriearbeiter. Die dürfen natürlich jetzt nicht das Gefühl bekommen, 4 Jahre lang regiert nur noch Kamala Harris und macht ihre kalifornischen Lieblingsthemen durch, sondern wir machen eine klare Industriepolitik, wir machen eine Wettbewerbspolitik, wir wollen Jobs, Jobs, Jobs und nicht nur Genderpolitik. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber Kamala Harris.
Da geht jetzt schon bei den ersten, bei Twitter werden die ersten Hashtags jetzt schon angelegt. Aber ja klar, natürlich haben die Demokraten viele halt einfach hinten rüberfallen lassen und haben das übersehen. Und das schlug dann umso härter zurück. Und genau das, was du sagst. Also du musst, jetzt kommt wieder das alte, alle mitnehmen, aber am Ende ist es halt so.
Ja, der Satz ist so schlimm, Micky, den hört man ja hier leider in Berlin in der Politik so sehr und so oft, aber am Ende ist es tatsächlich so. Zumal, man darf nicht vergessen, Biden kann ganz viele Verordnungen machen. Er tritt jetzt dem Klimaschutzabkommen wieder bei, na toll. Er kann das Iran-Abkommen wieder zumindest als Präsident wieder reaktivieren, aber du brauchst den Senat, der das am Ende in Gesetzeskraft bringt und wenn dort die Republikaner die Mehrheit haben, kannst du Verordnungen machen, wie du willst, Presidential Orders, Executive Orders, wie sie da heißen. Du musst sie am Ende ja auch Politik werden lassen. Und dazu musst du mit denen reden.
Ist es nicht am Ende dieses Jahres dennoch eine ja auch bittere Pointe, dass das weltweit am meisten verhasste, das oder der Coronavirus, man darf sich ja aussuchen, am Ende doch dafür gesorgt hat, dass der meistgehasste Mensch der Welt, vermutlich Donald Trump, nicht wiedergewählt wird?
Ja, wahrscheinlich geht das in die Geschichtsbücher mal ein als das einzig Positive, was von diesem Virus geblieben ist, ist, dass es einen Präsidenten, der offenbar sonst nicht zu schlagen war, muss man ja leider mal sagen, selbst wirtschaftliche Entwicklung, Konjunktur, Arbeitsplätze, er lag überall dramatisch vorne, nur in der Pandemiebekämpfung hat er so gnadenlos versagt. Ist schon, ja, die Geschichte spielt manchmal ihre eigenen Ironien, aber so ist es wahrscheinlich, so war's.
Verlierer des Jahres
ist Für dich, hast du dir Gedanken darüber gemacht oder soll ich erstmal?
Fang du mal an. Ich hätte ein paar, aber fang du mal an.
Wir sitzen ja hier immer noch in, also auch wenn wir uns so international hier geben, aber wir sitzen ja immer noch in Deutschland, in Berlin. Da möchte Armin Laschet gerne hin. Die Frage ist halt nur, ob es klappen wird. Ich habe so meine Zweifel.
Ja, du mit deinem Armin Laschet-Fable, das kommt mir viel zu oft in deinem Podcast vor. Du hast dich ja richtig versteift.
Ist eigentlich so ein bisschen der Lothar Matthäus der Bundespolitik, ne?
Ja, du machst ihn gerade zum Peter Neururer der Bundespolitik, was viel schlimmer ist, finde ich. Ja. Man will ständig, dass er will ständig eingewechselt werden und niemand lässt ihn aufs Spielfeld. Das fände ich noch dramatischer. Lothar Matthäus war immerhin Weltmeister. Also der Vergleich ist nicht schlecht, der Lothar Matthäus der deutschen Politik zu sein. Ich habe eher das Gefühl bei manchen Delegierten, wie gesagt, er ist der Peter Neururer. Aber ich würde mal abwarten. Ich würde einfach abwarten, weil du immer wieder unterschätzt, wie so viele Kommentatoren, dass nicht die Basis wählt, dass nicht Journalisten wählen, dass nicht normale Menschen wählen, sondern es wählen am Ende Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete.
Ja.
Das sind die größten Gruppen. Bezirkschefs. Und alle, die haben irgendwie schon mal in der Politik der letzten 10, 15 Jahre mit diesem Landesvorsitzenden, Ministerpräsidenten oder Jens Spahn, seinem Tandempartner, irgendwie vielleicht schon mal einen Deal gehabt, profitiert, einen verlässlichen kleine Achse geschmiedet.
Sind das die berühmten Hinterzimmer, von denen man immer spricht?
Ja, natürlich. Es sind auf jeden Fall politische Erfahrungen, die gemacht werden auf dem gemeinsamen Weg nach oben in einer Partei. Und wenn der eine schon mal Ämter verteilen konnte, Posten verteilen konnte, sich schon mal für einen eingesetzt hat, dann ist man dem was schuldig. Mhm. Während der andere 20 Jahre draus war, mit seinen zwei Privatjets durch die Welt
geflogen ist. Von wem redest du denn da?
Das sehr viel Geld verdient hat.
Prüger, immer noch.
Also, Entschuldigung, ich sage ja nichts gegen seine politische Agenda, da sind viele kluge Punkte bei. Aber ihm fehlt natürlich diese Netzwerkkompetenz.
Also Friedrich Merz, du spielst natürlich auf Friedrich Merz
an. Natürlich
Norbert
Röttgen.
Ja, natürlich.
Nein, ich meine Friedrich Merz. Und diese Netzwerkkompetenz, die Laschet Spahn haben.
Ja.
Wenn der Spahn einmal im Bundestag zu einem Meeting mit Laschet anruft, dann kommt die Hälfte der Fraktion. Mhm. Und all das hat Friedrich Merz nicht. Deswegen, er ist der Kandidat der Basis. Laschet ist der Kandidat des Establishments. Aber das Establishment wählt eben.
Ja, gibt es dieses Establishment, was Friedrich Merz immer...
Ja. Na klar, er hatte komplett recht. Das Establishment lehnt Friedrich Merz ab. Insofern, es war eine seltene Moment der Ehrlichkeit. Wer ist
das Establishment? Kannst du mir das Establishment personell?
Das Präsidium der CDU zum Beispiel, die Ministerpräsidenten, die stellvertretenden Bundesvorsitzenden, die Landesvorsitzenden, Landesminister. Es gibt ja kaum einen CDU-Politiker in einem führenden Amt, der sich für Armin Laschet ausspricht. Die Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg tut das, der stellvertretende Vorsitzende Thomas Strobel.
Du meinst, keiner spricht sich für Friedrich Merz aus?
Entschuldigung, spricht sich keiner für Friedrich Merz aus, genau. Und das liegt eben daran, dass ihm diese 10, 15 Jahre einfach fehlen. Mhm. Viele nehmen ihm noch übel, dass er sich nach der ersten Niederlage gegen Angela Merkel aus dem Staub gemacht hat und eben nicht für die Partei da war, sondern in der Wirtschaft gutes Geld verdient hat, was man ihm gönnt. Nur die Frage ist ja immer, diese Parteisolidarität, die ist wie so ein Chorgeist, das ist wie so ein Pfadfindertreffen. Ja. Wer da mal zurückgetreten ist aus dieser Pfadfindergruppe, um sich den Falken anzuschließen, der war dann der Gegner. Und so ist das so ein bisschen bei dem Widerstand gegen Friedrich Merz.
Ist es eigentlich so, wenn wir das so ein bisschen belächeln, wenn Armin Laschet bei diesem Table Talk dann zum Beispiel sagt, ich bin Teamplayer, ich kann gut im Team arbeiten. Dann sind Menschen, die von außerhalb kommen, so wie ich, und natürlich keinen Einblick in die Politik haben. Wir lächeln darüber. Aber appelliert er genau an diese Werte, die du da gerade angerissen hast? Zählen sie mehr, als wir von außen glauben?
Ja, das glaube ich eben. Das heißt nicht, dass er am Ende gewinnt. Es hängt immer noch viel von der Performance an dem Tag ab. Wer ist auf der Bühne, wie drauf? Hat man das Gefühl?
Das hat Friedrich Merz ja 2018 selber sehr deutlich gemerkt.
Genau. Und davon hat er natürlich auch gelernt. Also er wird niemals wieder so eine Rede halten wie 2018. Das weiß er. Er hat da so eine staatsphilosophische Globalisierungsrede gehalten, die niemand brauchte. Er wird ganz anders versuchen, die Seele der Partei zu erreichen. Aber du hast völlig recht. Am Ende zählt schon auch, hat jemand die Partei vom Innen verstanden?
Ja.
Das können wir ja nicht, sondern das muss derjenige Kandidat den Delegierten an dem Tag klar machen. Und, aber das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, du musst als Delegierter das Gefühl haben, rettet der mir mein Mandat? Kann ich mit dem wiedergewählt werden? Am Ende geht es um Macht und es geht um die berühmte Heide-Simonis-Frage, was wird aus mir?
Ja.
Und wenn ich rausfliege aus dem Bundestag, bringt es mir natürlich auch nichts, Armin Laschet gewählt zu haben. Und das Gefühl muss er den Delegierten vermitteln. Dafür hat er auch Jens Spahn im Tandem. Und deswegen ist das Rennen noch nicht so, dass ich ihn zum Verlierer des Jahres küren würde.
Gewinner des Jahres.
Für mich Karl-Josef Laumann. Wie gesagt, die Verbindung, das Bindeglied zwischen Bundeskegelbahn und Bundeskanzleramt, weil er, also ich hatte ja unlängst einen Text über ihn geschrieben und war ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht, dass er so viel Zuspruch erhalten hatte. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass dieser Text unglaublich genial geschrieben war, vielmehr aber noch, dass er vor allen Dingen so eine Sehnsuchtsfigur zu sein scheint. Genau. Und ich habe das daran festgemacht, dass Karl-Josef Laumann so eine unglaubliche Zuneigung zuteil wurde, weil er der Gegenentwurf ist zu den Andi Scheuers und Julia Klöckners, dieser Bundesregierung vor allen Dingen auch.
Ja, ich muss sagen, dein Text zu Karl-Josef Laumann, dafür, dass du ja gar kein Journalist bist, Micky, muss ich sagen, war wirklich sehr gut geschrieben. Nein, kleiner Scherz, aber du hast recht, der ist eine Projektionsfläche für etwas, was man im Politiker gerne sehen würde, aber schon lange nicht mehr sieht, nämlich diese Authentizität, die man nicht mehr findet bei denen, das ist alles aalglatt. Man schau dir mal an, von einigen, die du gerade genannt hast, wie die ihre Doktorarbeit geschrieben haben, wie die in die Politik kamen, wie die eine Rede halten. Das ist alles so, das ist so richtig stromlinienförmig. Und dieser Laumann, der lässt sich die Art, wie er redet, der lässt sich seine münsterländische Bauernhof-Sozialisierung, die lässt er sich nicht mehr austreiben von den Beratern.
Wie er jetzt unlängst noch sagte im Landtag, wenn man am Ende der Pandemie nicht den Landes Rechnungshof am Arsch hat, ja, da haben wir was falsch gemacht. Ja, ist doch fantastisch. Er hat ja jeden zweiten Tag, ich habe richtig Manschetten vor der Aufgabe, ne? Der hat ja so die Worte, die ihm so über den Mund gehen, so als hätten sie es gerade eben noch so nach Hause geschafft. Und der wirkt ja immer so, als hängt ihm immer so ein Zipfel vom Hemd aus der Buchse. Und das ist ja einfach toll.
Und manchmal ist der Sakko dann auch noch ein bisschen noch befleckt, weil es irgendwie dann doch irgendwie zu selten gereinigt wird. Aber auch das ist authentisch. Er erinnert uns daran, dass wir alle nur Menschen sind, die geprägt sind von dem, wo sie herkommen. Und das gibt's leider zu selten in dieser durch Marketing und Social Media glatt geschliffenen politischen Welt. Also ich mag ihn auch gerne und er tut uns richtig gut in der Politik.
Absolut. Und je mehr Meldungen laut werden, wie jetzt gerade eben, dass jemand wie Karl Theo Guttenberg dann wirklich proaktiv versucht hat, Wirecard an die Bundeskanzlerin heranzuführen als Scharnier, desto mehr ist man natürlich genau solchen Leuten zugeneigt. Also es ist jetzt gerade eine aktuelle Meldung. Ich bin noch nicht so tief drin. Ich habe es heute Morgen nur in den Nachrichten gehört. Und genau das sind ja die Fälle, wo man sagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Philipp Amthor ist so eine Generation, die danach rückt, bei dem man das Gefühl hat, die wachsen genau in solche Figuren hinein?
Also bei Philipp Amthor würde ich erstmal sagen, man darf den Stab auch nicht zu früh über Menschen brechen, die irgendwie das 30. Lebensjahr noch gar nicht erreicht haben. Ich weiß nicht, Micky, was du gemacht hast in dem Alter.
Nichts Repräsentables.
So, sei froh, dass es damals Social Media noch nicht so gab. Aber ich glaube trotzdem, dass Karl Theodor Guttenberg, der steht natürlich für das ewige Manko, du hast eigentlich versagt, weil du das, was die Menschen in dir gesehen hast, nämlich Glaubwürdigkeit, eine politische Persönlichkeit, diesen Menschen hast du so enttäuscht, dass er seitdem händeringend versucht, sich selbst zu resozialisieren und seine Firma in New York, Spitzberg Partners, diese Investoren-Clique da, die übertreibt es schon wieder. Und das ist dieses ständige sich selbst einfach zu weit aus dem Fenster lehnende, auf die Inszenierung achtende, das sind die Leute leid. Und wenn sich einer eben nicht inszeniert, dann ist das so einer wie Karl-Josef Laumann. Es gibt ein richtiges Comeback der guten alten Welt, wenn du so willst, der nicht glatt geschliffenen, nicht perfekt optimierten Politiker. Und ich bin gespannt, wie das im Bundestagswahljahr sich auszeichnet, weil es gibt viel zu wenige davon in Berlin. Viel zu wenige.
Unterm Radar.
Liefen in diesem Jahr viele Meldungen, unter anderem die, dass Ebola im Kongo beendet ist. Das fand ich eine repräsentative Meldung für vieles, was einfach komplett unter dem großen C in diesem Jahr unbeachtet blieb. Genauso der Nobelpreis für MedizinerInnen für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus. Ich glaube auch in Sachen HIV-Forschung wurden auch nochmal einige Fortschritte gemacht. Alles Dinge, die wir in diesem Jahr nicht wirklich wahrgenommen haben, weil alles sich so darauf konzentriert hat, wann ist endlich der Impfstoff da? Was war für dich unterrepräsentiert?
Naja, es gab Meldungen am Anfang des Jahres, erinnere ich noch, wie die Bekämpfung der Armut und des Hungers in der Welt, also wie die Wohlstandszuwächse in der Welt eigentlich ja fast auch exponentiell gestiegen sind in den letzten Jahren. Jetzt ist das natürlich durch Corona schon wieder ein bisschen relativiert worden, aber die guten Meldungen, die es eigentlich gab am Anfang des Jahres, sind natürlich unter deinem dicken Zeh, das ist ein schönes Bild dafür, verschwunden gewesen. Übrigens ist das auch eine Kritik an uns Journalisten. Wir haben es ja eigentlich auch wieder mal nicht geschafft, in einem Jahr das zentrale Thema, was natürlich auch alle gesagt haben, gesellschaftlichen Gruppen und Schichten betrifft, aber mal rauszunehmen und sagen, ihr schaut mal auf Afrika, schaut mal, was übrigens dort gerade passiert und wie geht es eigentlich den Alleinerziehenden in Deutschland oder wie geht es eigentlich den Hartz-IV-Gruppen. Also wir sind schon Lemminge in diesem Betrieb und das ist echt ein Problem für den Journalismus. Der eine macht es groß, der zweite macht es noch größer und der dritte macht eine 6-Seiten-Story draus und alle anderen Themen werden irgendwie links und rechts liegen gelassen. Da hast du schon leider recht.
Ab und zu kann das ja auch mal passieren.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Und das bezieht sich auf Deutschland, vor allem den Technologiestandort Deutschland. Nicht nur die Neue Züricher Zeitung hat ja sich, doch das kann man sagen, auch durchaus spöttisch über Deutschland geäußert und sinngemäß zusammengefasst, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass ausgerechnet Deutschland als Innovationsland im Herbst dasteht und Schulklassen bei geöffnetem Fenster, Daunenjacke und Mütze da sitzen, weil man es nicht hinbekommen hat, sich so aufzustellen technisch, dass man mit Aufrüstung von Luftfiltern und möglicherweise, jetzt wage ich mich ganz weit vorne, digitaler Nachverfolgung von Infektionsketten, dass man sich da wappnet für die Pandemie beziehungsweise gegen die Pandemie. Ist das repräsentativ für das, was in Deutschland gerade sukzessive schiefläuft?
Ja, ich bin der Meinung, dass das der große Verlierer dieses Jahres ist. Die Innovationsfähigkeit dieses Landes wurde ja unter diesem Brennglas Corona leider richtig sichtbar.
Ganz schlimm, aber da kommen wir gleich auch noch. Brennglas. Der Begriff Brennglas möchte ich im nächsten Jahr nicht mehr hören. Ja, gut, aber okay. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja. Wenn du mir versprichst, dass wir nicht mehr sagen, die müssen wir mitnehmen, die Menschen, höre ich auch mit Brennglas. Aber du hast völlig recht. Eine unfassbare Katastrophe, was an diesen Schulen in diesem Land passiert ist. Und wir hatten eigentlich genug Zeit, wenn man mal sich anschaut, was hätte es eigentlich gekostet, alle Schulen in den 600 Kommunen in diesem Land mal mit Lüftungsfiltern auszustatten. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir gerade pro Monat an Umsatzausfällen dem Handel geben.
An Bord der Lufthansa-Maschinen geht es ja übrigens auch.
Ja, genau. Es ist scheinbar möglich, neulich sagte ja der Lufthansa-CEO noch, übrigens, also wer wirklich Angst vor Corona hat, am besten fliegen. Bei uns ist es am sichersten. Das war nicht nur ironisch gemeint. Also das ist ein Drama. Nächstes Jahr muss das Jahr der digitalen Bildung werden und auch der Digitalisierung. Südkorea zeigt ja auch, dass man auch in einer Demokratie durchaus Infektionsketten digital nachverfolgen kann, GPS-Ordnung vorübergehend nutzen könnte. Wir geben alle Informationen amerikanischen Tech-Konzernen, wirklich, die wissen wirklich alles über mich, aber die Corona-Warn-App darf nicht wissen, wo ich irgendwie gestern langgelaufen bin. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Prioritätensetzung im 21. Jahrhundert ist.
Bezieht sich auch ein bisschen auf das, was ebenfalls in diesem Jahr Thema war und künftig natürlich auch noch Thema sein wird, das ist die Klimakrise. Und auch da frage ich mich häufiger, der ich dieses Thema verfolge, sag mal, relativ mittig. Das ist natürlich auch mein Naturell. Ich verfolge die hysterischen Debatten einigermaßen zurückgelehnt, bis auch teilweise verstört, bis abkotzend, weil natürlich sich nichts bewegt, weil man sich so unversöhnlich gegenübersteht. Was ich nie ganz begriffen habe, ist, dass man es nicht schafft, auch Skeptiker der ganzen Thematik dahingehend, und jetzt kommt der Begriff, das sage ich das letzte Mal in diesem Jahr, mitzunehmen, dass man den Leuten doch auch begreiflich macht, dass die Entwicklung von modernen, klimafreundlichen Technologien doch auch Deutschland so Silicon Valley-mäßig doch auch als Wirtschaftsnation, als Industrienation auch wieder ganz weit nach vorne bringen könnte. Also das, was immer beklagt wird, ja, wir haben nicht das neue Apple, wir haben nicht das neue Google, aber wir haben doch tolle Ingenieure. Es muss doch möglich sein, in diesem Land so innovativ zu sein, technisch, dass man das dringende Anliegen Klimaschutz verbindet mit wirtschaftlicher Prosperität, dass man aber auch dem einzelnen Bürger das Thema Klima nicht nahe bringt im Sinne von, ihr müsst auf ganz viele Dinge verzichten und das wird ganz schlimm, sondern zu sagen, wenn wir uns auf diese Technologien fokussieren und wir können stolz sein auf das, was hier entsteht, dann sind wir zukunftsgewandter als viele andere, die sich immer noch auf alte Technologien berufen. Und das habe ich nicht verstanden, warum das nicht möglich ist, den Sinn und den Gewinn auch nicht mal, also wenn Leute da sitzen und sagen, Klimaschutz ist mir scheißegal, interessiert mich nicht, ich möchte mein Auto fahren, ist ja erstmal ein nachvollziehbares Anliegen, aber es ist doch trotzdem, selbst für den stumpfesten Deutschen, der da mit dem Klinsmann-Trikot da sitzt, sagt, ach, ich finde es irgendwie geil, dass unsere Nation so fortschrittlich ist, dass sie den anderen Ländern zeigt, wie es geht. Spätestens da holst du doch auch den einfachsten, jetzt kommt noch ein schrecklicher Begriff, ab. Das will ich auch im nächsten Jahr nicht mehr sagen.
Ja, hast auch recht. Ja, Micky, aber ich will mal eins sagen. Also niemand würde dir doch widersprechen in dieser Zielvision. Aber worüber wir ja leider dieses Jahr viel zu stark geredet und diskutiert haben, ist, was muss jetzt sofort auf dem Weg dahin passieren? Und zwar jetzt sofort.
Ja.
Und da gibt es dann nur Friday for Future, klare Kante, radikal. Mhm. Luisa Neubauer spricht in jedem Interview vom Systemwechsel. Mhm. Ganz bewusst, sie sagt, es ist mit diesen Politikern, mit den jetzigen Methoden nicht möglich. Deswegen müssen wir auch zu anderen Methoden greifen. Siehe Hannröder Forst, wo es halt einen Beschluss gibt, einen Gerichtsbeschluss gibt. Ja. Am Ende ist es nun mal so, wie es ist. Man kann ja sagen, die haben damals falsch entschieden, aber das ist halt leider auch der Rechtsstaat. Eine Mehrheit entscheidet dann leider manchmal. Und dann lass uns auf die neuen Felder diskutieren. Lass uns über Wasserstoff reden. Lass uns über Green Tech Germany reden. Ja. Ich bin ja voll bei dir. Und wir versuchen beide Welten zusammenzubringen. Aber weißt du, was das Thema aus meiner Sicht ist? Und das ist irgendwie das Jahr 2020 war ja auch das Jahr der Unversöhnlichkeit.
Total.
Es hat ja keiner Lust. Friedrich Merz und Luisa Neubauer haben ja keine Lust, einen Meter nur mal auf den anderen zuzugehen, weil Luisa Neubauer sagt, ich kann gar nicht auf den zugehen, weil es geht nur so, wie ich das will, weil die Rettung der Erde ist natürlich in ihrer Gesamtheit so ein Megaziel. Mhm. Da kann es keinen Kompromiss gehen. Ist ja in sich geschlossen völlig richtig.
Aber Friedrich Merz sagt,
ich kann noch nicht 80 Millionen Menschen jetzt irgendwie morgen umerziehen.
Mit dem Unterschied natürlich, dass Luisa Neubauer eine junge Frau ist, die nicht aus der Politik kommt und Friedrich Merz als Vertreter der Politik und ja auch des Establishments, des politischen Establishments, natürlich derjenige ist, der am ehesten in der Lage wäre, diese Bedürfnisse in Politik umzumünzen.
Absolut.
Ich verstehe Luisa Neubauer natürlich, denn wenn man sich mit dem Klimathema sehr ernst befasst und das überragende Thema ist, natürlich hat man das Gefühl, wir haben keine Zeit, wir müssen schnell agieren, aber das ist natürlich im politischen so nicht machbar.
Ja, und in einer Demokratie zumal nicht. Also die Idealversion wäre ja eine grüne Diktatur. Du könntest nämlich dann tatsächlich sehr schnell diese Maßnahmen ergreifen, die wirklich helfen würden. Leider geht das in einer Demokratie nun mal nicht. Deswegen.
Was mit Diktatur beginnt, endet selten positiv.
Aber weißt du, die Unversöhnlichkeit passt nicht zur Demokratie. Erst recht nicht zu so einer Konsensdemokratie, so einer repräsentativen Demokratie. Ich bin ja voll bei den Fridays for Future, die übrigens auch nicht vor 2 Jahren hätten anfangen sollen, sondern auch schon vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, als Al Gore das alles schon
Ist ja noch länger
her. Oder ist noch länger. 2-1 oder wann Al Gore mit diesem
Unconvenient Truth oder
Undeniable Truth? Die unbequeme Wahrheit. Ja. Manche übernehmen den Titel ja dann auch.
Ich meine, ich hörte davon.
Genau. Nein, aber insofern, sie hat recht. Natürlich hat sie recht. Aber jetzt lass uns doch überlegen, wie schaffen wir es in der Demokratie dann doch, dass die Mehrheiten einfach dafür da sind und ich auch persönlich spüre, dass ich was davon habe. So wie du gesagt hast.
Ja.
Wie toll wäre das, wenn ich mein Elektroauto wirklich sehr schnell schon nutzen würde, wenn es günstig ist, wenn ich überall aufladen kann. Ich würde doch sofort machen.
Ja.
Wer will keinen Tesla fahren?
Ja, ich nicht. Ich finde den vom Design her schäbig.
Natürlich würde ich meinen 67er Mustang immer bevorzugen.
Aber man kann den ja auch umrüsten.
Genau, aber das ist natürlich in der Mustang-Community das Schlimmste, was du machen kannst.
Hast du dir die Mustang-Community mal angeguckt, wer da ist?
Ja, aber
das
es
müsste echt nicht sein.
Lieber Micky, am Ende ist mir doch egal, wer den Mustang auch noch geil findet. Schon sind wir bei der AfD.
Ja.
Wenn jetzt also der AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sagt, ich finde den 67er Convertible von Mustang, das ist mein geilstes Auto, Lieblingsauto und es ist auch mein Lieblingsauto. Mhm. Darf es dann noch mein Lieblingsauto sein?
Ja.
Danke.
Ja, ich hänge ja auch der unpopulären Ansicht an, dass ein Vorschlag, nur wenn er von der AfD kommt, nicht zwingend in Bausch und Bogen abzulehnen ist. Ich lehne diese Partei ab, ich lehne die Vertreter der Partei ab, aber auch die können grundsätzlich, also wenn die jetzt ein ideales Pflegekonzept hätten, was sie natürlich nicht haben, dann würde ich mir das natürlich anhören und würde sagen, das muss man sicher, wenn so.
Aber wenn die sagen 60 Milliarden Euro für die digitale Bildung, würde ich sagen, ja, richtig,
recht
habt ihr.
Ist nicht populär, aber es ist natürlich trotzdem richtig. Tut mir leid.
Ja, die Mustang-Community ist aber speziell.
Ein 67er Mustang, wunderbar als Fastback, aber nicht als Convertible. Der macht die komplette Linie kaputt. Ja, Michael, was stimmt denn nicht
beides,
mit dir?
Beides muss gehen. Ein Fastback und ein Convertible muss gehen. Ja, aber so sind die Geschmäcker verschieden, Micky. Auch das
hat doch mit Geschmack nichts mehr zu tun.
Auch das ist jetzt unversöhnlich. Weil du musst auch innerhalb der Mustang-Community Differenzierung zulassen.
Die unbequeme Meinung.
Armin Laschet, da ist er nochmal, wäre der bessere Kanzler als Markus Söder. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich Armin Laschet zwar bislang nicht wirklich für schussfest halte, also sein Nervenkostüm reißt schneller als die Kittel von Van Laak, aber er ist für mich der Verlässlichere. Ich traue Markus Söder nicht. Markus Söder ist ein super Performer. Als ehemaliger Journalist weiß er, was zur Stunde geboten ist. Manchmal muss er es auch ein bisschen ausprobieren, wie sich der AfD anzugleichen, zu merken, zündet nicht. Ich traue ihm nicht.
Ja, und du hast die AfD angesprochen. Er war auf einem ganz anderen Kurs vor 2 Jahren, ist jetzt auf einem ganz anderen Kurs, umarmt Bäume und küsst Bienen und ist der grünste und sozialste und linkste CSU-Politiker aller Zeiten. Also zum Thema Verlässlichkeit. Ich verstehe, wenn der ein oder andere sagt, lieber einen mit Fehl und Tadel, der so ein bisschen jovial, nonchalant und manchmal flapsig, chaotisch daherkommt wie Armin Laschet, als einer, der radikal seine Meinung ändert, innerhalb weniger Monate, aber die so dermaßen offensiv dann kommuniziert, als hätte er nie etwas anderes so gesehen. Das finde ich fast schon auch gefährlich. Aber ich glaube, es bleibt dir eh erspart. Er wird in München bleiben. Read my lip.
Meinst du? Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. Meinst du, er macht's wirklich?
Die ganze CSU wird ihn am Rockzipfel festhalten, damit er nicht nach Berlin geht, weil sonst ihre eigenen absoluten Mehrheiten im Land in Gefahr sind. Und einen CSU-Politiker interessiert der Freistaat immer mehr als die Bundesrepublik.
Ist das so?
Ja.
Ganz weit vorne
waren in diesem Jahr Begriffe wie Brennglas, Korbpflicht, aber halt eben auch Solidarität. Und manche Begriffe werden einfach verschwinden, wie Korbpflicht. Ist ja unglaublich. Du gehst in den Supermarkt und heißt es plötzlich, hier herrscht Korbpflicht. Also das wird nie wieder kommen.
Das ist wirklich herrlich.
Autokinos werden auch irgendwann wieder verschwinden. Aber dieser Begriff Solidarität ist für mich eine der leersten Phrasen, die ich überhaupt jemals gehört habe, speziell in diesem Jahr. Ich glaube, dieses ganze Wir als Gesellschaft ist kompletter Quatsch. Man wünscht es sich, aber selten hat man doch gesehen, wie unterschiedlich Lebenssituationen aussehen, wie in diesem Jahr.
Das ist jetzt sehr destruktiv, lieber Micky, zum Jahreswechsel, muss ich sagen. Also Solidarität bleibt und wird und muss, und sei es nur unter den 60, 70 oder 50% der Menschen, ein wesentliches Leitbild und Leitmotiv des alltäglichen Doings sein.
Als Wunsch.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass es die eine oder andere Handlung leitet. Also das wäre schade, wenn das so ist. Bei der Korbpflicht bin ich bei dir. Also ich wünsche mir auch, dass ich Inzidenz nicht mehr hören muss. Vakzin ist in Ordnung, ja, habe ich mich jetzt auch schon da gewöhnt, aber Inzidenz ist ja auch so schlimm. Also Solidarität muss trotzdem bleiben, Micky.
Ich will ja auch nicht, dass sie verschwindet.
Gerade in einem Wahljahr. Ich sag dir, es wird Hauen und Stechen nächstes Jahr geben.
Ja.
Die Gräben werden tiefer, links gegen rechts wird noch krasser. Die Politik wird sich entzweien. Bei SPD und Union fangen sie jetzt schon an, gegen sich zu sticheln. Hinter den Kulissen geht schon ab, als seien sie schon gar nicht mehr in der Koalition. Es wird ein richtig anstrengendes Jahr. Also wenn wir dann nicht wenigstens noch irgendwie Solidarität als Wert hätten, Junge, du, dann wird's hart.
Vor allen Dingen, es gibt ja nicht nur Bundestag, sondern auch Landtagswahlen.
Ja,
ich habe heute Morgen unter der Dusche habe ich fast gelacht, als plötzlich Michael Kretschmer, diesen Satz hatte ich von ihm noch gar nicht gehört, weil sie haben ja den harten Lockdown irgendwie 2 Tage gemacht, bevor dann die Bundesregierung bzw. die Ministerpräsidenten der anderen Länder nachgezogen haben. Und dann sagte er, das zeigt, der sächsische Weg funktioniert. Also da habe ich wirklich gelacht. Das war wirklich der Moment. Ich habe nichts gegen Michael Kretschmer. Bestimmt ein netter Mann. Aber da hat er sich selber die Hosen runtergezogen.
Ja, und das ist leider das, was im Bundestagswahlkampf wieder kommen wird. Profane Phrasen, Unwahrhaftigkeiten, Sätze, wo man schon beim Aussprechen eigentlich sich selbst schämen müsste. Und da hoffe ich, dass Jens Spahn am Ende recht behält, der gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen und wir müssen eben auch mal unsere eigene Fehlerhaftigkeit thematisieren und kommunizieren.
Die gute Tat des Jahres
kam leider wieder mal nicht von der EU, vielleicht auch die größte, naja, kann man sagen, also Enttäuschung würde ja bedeuten, dass man sich vorher getäuscht hätte. Aber dieser Begriff, die europäische Lösung, das ist so ein bisschen wie früher in der WG, wenn es darum ging, wer das Klo putzt und alle gucken so ein bisschen betreten auf den Boden und sagen, ja, da muss es eine europäische Lösung. Also das ist doch wirklich...
und dann gab es den Zettel am Kühlschrank.
Das ist ja tragikomisch. Also egal, ob es um so wirklich schlimme Problematiken geht wie Moria, was ungelöst ist und auch schon wieder völlig, auch da wieder unter dem Radar läuft, interessiert jetzt natürlich schon wieder niemanden mehr. Die Hashtags sind alle durch. Oder auch das Thema Orbán, Rechtsstaatlichkeit, gerade jetzt auch das Verbot, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, was ja innerhalb der europäischen Wertegemeinschaft eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. All das.
Die dürfen es ja auch bei uns in diesem Land. Das ist das Gute.
Ja, zum Glück. Aber genau, all das zählt nicht. Ja. Also es gibt eine Zahlungsgemeinschaft, aber es gibt keine Wertegemeinschaft. Und es scheint auch niemanden wirklich zu interessieren, solange es irgendwie einigermaßen wirtschaftlich stabil ist.
Das ist leider wahr, Micky. Die EU der 27 ist vielleicht doch überdehnt, um ein altes Politiker-Bonmot aufzunehmen. Und trotzdem haben wir auch nichts anderes. Vielleicht ist das echt auch alternativlos. Was ist denn die Alternative? Polen, Ungarn rausschmeißen? Die EU der 8, Kerneuropa, hat Wolfgang Schäuble vorgeschlagen. Wir gehen mit den Niederlanden, Belgien und Frankreich einfach voran und machen unser Ding. Da sind wir immer einstimmig, da sind wir sofort. Aber wie klein sind wir dann auf der Welt? Wie unbedeutend wäre ein Kerneuropa, wenn es aus diesen Ländern besteht? Es bringt nichts. Ich glaube, wir müssen klare Entscheidungsstrukturen einfach haben. Die europäische Lösung kann ja schon sein, dass wir künftig sagen, weißt du was, Deutschland oder Malta, ihr habt nicht mehr eine gleichberechtigte Stimme, ihr habt im Zweifel sogar gar keine Stimme mehr, wenn die Mehrheit sich gegen euch stellt. Wenn die Mehrheit der Europäischen Union, Mitgliedstaaten sagt, Moria wird aufgelöst, die 30.000 kommen sofort nach Deutschland, weil es gibt Kommunen in Deutschland, die sie aufnehmen wollen. Wir machen das jetzt einfach so und dann wird das beschlossen. Und dann wird das einfach gemacht. Das wäre möglich, ist aber jetzt in den Verträgen noch nicht möglich, weil dieses Einstimmigkeitsprinzip eine europäische Lösung immer verhindert. Und deswegen muss man solche Schweinedeals machen, wie mit Polen und Ungarn jetzt, damit sie doch irgendwie dem Haushalt zustimmen, kriegen sie da wieder Erleichterung bei dem Rechtsstaatsverfahren. Einstimmigkeit ist das Krebsübel der Europäischen Union. Einstimmigkeit ist das Krebsübel der Europäischen Union. Und wenn wir da zu einem normalen Mehrheitsprinzip kommen würden, so wie es in jedem einzelnen Nationalstaat ja auch in der parlamentarischen Demokratie üblich ist, dann gäbe es vielleicht auch mal eine europäische Lösung. Die tut dann manchem weh, aber es würde insgesamt schneller gehen.
Und wie machtlos man als Kerneuropa wäre, das wird ja womöglich dann demnächst auch Großbritannien feststellen.
Ja, das stimmt. Oh ja, die werden sich noch umgucken. Boris Johnson wird sich noch umgucken. Der ist für mich auch der Verlierer des Jahres.
Eine letzte, dafür gibt es keine Rubrik mehr, aber was war der schönste Moment 2020 für dich persönlich?
Ey, das erste Mal auf diesem Schiff Pioneer One war schon geil. War schon wirklich gut. Insofern glaube ich, das Jahr war so beruflich geprägt von mir. Privat war alles schön und gut und so wie immer, aber beruflich war es so anders, so umfassend. Und als das Schiff dann tatsächlich in Berlin an Regierungsviertel vorbeifuhr und wir bei Sonnenschein auf der Terrasse standen und ja, ich gebe zu, ein Glas Grauburgunder abends getrunken haben, da dachte ich, okay, manche Vision wird dann auch schon trotzdem wirklich mal Realität.
Ich hatte ja auch das Vergnügen, dort sogar zweimal an Deck zu sein. An
Bord. So schlimm ist es nicht, ne?
Es war sehr schön und ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut und ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich würde mich sogar auch im nächsten Jahr wieder einladen lassen.
Micky, jetzt hast du gerade wieder 10.000 Follower verloren.
Ja, das ist es wert. Das ist es wert.
Man muss auch ehrlich sein, einfach mal.
Ja, ich finde, Aufrichtigkeit ist nicht
so
verkehrt. Das hat sich zumindest in meinem persönlichen Falle bezahlt gemacht, wobei ich natürlich nicht weiß, wie weit ich mit Verlogenheit schon gekommen wäre. Das lässt sich jetzt leider nicht mehr nachhalten. Dafür ist es auch zu spät. Für mich persönlich, und dann sind wir durch, du hast nämlich noch einen Termin und den sollst du auch bitte wahrnehmen. Für mich war vielleicht der schönste Moment, losgelöst von Frau und Kind, da ist wirklich alles wunderbar und da gibt es tausende Glücksmomente. War ein Moment im August. Ich war in München, eine Stadt, die ich sehr liebe, war eine Runde joggen. Es war knalleheiß und ich kam von meiner Joggingrunde zurück, ging über die Reichenbacher Brücke, blickte auf die Isar, ging runter, zog mir die Schuhe aus, zog mir das Shirt aus und setzte mich einfach noch aufgehitzt in diese angenehm kühle Isar und saß da einfach 5 Minuten und empfand pures Glück.
Schön.
Über dieses herrliche Sein. Wow. Einfach nur drumherum war gerade, es schien auch so, als wäre die Welt so, wie sie immer ist. Es war Sommer, die Aerosole stoben davon und es war wunderbar. Und auch im Winter, wenn ich jetzt über diese Brücke gehe, gucke ich da so runter und denke, boah, was war das toll. Und eins als versöhnliches Ende, ich bin die Tage durch meinen iPhone-Fotospeicher geflippt und guckte mir so ein bisschen die Bilder des Jahres an und bereits im März gibt es Bilder aus Deutschland wohlgemerkt, in denen ich in der Sonne stehe, leichte Kleidung trage. Es ist offensichtlich frühlingshaft warm. Das Leben ist schön und zu dem Zeitpunkt existierte Corona bereits, will sagen, es wird besser und es wird schneller besser, als wir es glauben.
Was für ein persönlicher Abschluss. Die Sonne wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder aufgehen.
Ich nehme es doch wohl an.
Schöner Moment.
Dann wünsche ich allen ein gesegnetes Restjahr. Ein erfolgreiches und gesundes 2021 und bedanke mich bei dir, Michael Bröker, für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, Micky.
Sehr förmlich, ne?
Ja, es war schön.
Ja, fand ich auch.
Prost.
Cheers. Die heutige Episode wurde präsentiert von Toast Hawaii, dem Food-Podcast von und mit Bettina Rust, denn Essen ist wie Musik und Kunst ein zuverlässiger Quell der Freude.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Post von Wagner.
Liebe Hörer, das ist ein Brief an euch. Liebe HörerInnen, da sagt mir jetzt so, mit Stern dazwischen. Dieser Stern soll alle verbinden. Stattdessen trennt er. Die Jungen von den Alten. Ich mag ihn nicht. Ich mag Glühwein, Stroh, den Playboy mit Heidi Brühl. Kaspar, Melchior und Balthasar sind an Weihnachten dem Stern von Bethlehem gefolgt. Junge Männer in engen Blue Jeans hecheln dem Genderstern hinterher. Weihnachten, das sind Pfeffernüsse, Räuchermännchen, Rambo. Der Opa, der der Enkelin sagt, sie soll gefälligst die Schnauze halten, sonst trennen sich Mama und Papa. Besinnlichkeit. Früher waren da Mama und Papa. Jetzt ist da eine stumme Lücke bei HörerInnen. Stumm sein. Schweigen. Ich möchte nicht stumm sein. Ich möchte unter einem Baum sitzen und jungen Damen in Sommerkleidern den Weg zur nächsten Telefonzelle erklären. Und keine falschen Sterne anbeten. Wo war ich? Ach ja, ich möchte gerne noch einen Eimer Eierlikör. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.